Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Herzlich willkommen zurück zu Ofenkäse Crimes, zu unserer zweiten Folge. Hier ist wieder Kati und auch heute wieder neben mir ist
Raphael.
Hallo Raffi.
Hi.
Ich habe eine schlechte Nachricht für dich.
Okay, welche ist das?
Ich habe heute keinen Ofenkäse dabei.
Das ist skandalös.
Aber ich habe gute Neuigkeiten. Und zwar war ich gestern einkaufen, beziehungsweise vorgestern. Und habe ich sag jetzt den Namen der Supermarktkette nicht, einen Back-Camembert gefunden. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ich glaube, dass das ziemlich das Gleiche ist, oder? Ich weiß es nicht.
Also Ofenkäse hat ja nur diese Edelschimmel-Umhüllung drum. Und Back-Camembert, ich finde, das sieht immer aus wie so ein Barmi. Kennst du, weißt du, was Barmi ist?
Nee.
Ist egal, das hat auf jeden Fall so eine, wie so eine, ja, so eine Semmelscheibenkruste drum.
Mhm.
Ich glaube, das ist einfach dann wie frittiert. Das ist zu viel, oder?
Ziemlich pervers, aber ich will es auf jeden Fall probieren.
Okay, also wir gehen das auf jeden Fall holen und berichten wir euch, ob das was kann. Und ob wir was können, das könnt ihr uns heute nach dieser zweiten Folge gerne auf unserer Instagram-Seite Ofenkäse-Crimes, nicht vergessen, mit AE, mal zurückmelden. Wir haben auf jeden Fall zu der letzten ersten Folge so viele positive Rückmeldungen bekommen und bedanken uns auf jeden Fall.
Ja, danke schön.
Raphael hat sehr viele Komplimente zu seiner Stimme bekommen. Raphael, wie findest du es, Komplimente für deine Stimme zu bekommen?
Unerwartet. Wirklich.
Echt?
Ich dachte, dass, also ich, vielleicht hat man auch irgendwie manchmal ein seltsames Verhältnis so zu seiner Stimme und findet die gar nicht so angenehm.
Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der seine Stimme schön findet. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Vielleicht nervt sie einen auch einfach nur, weil man sie den ganzen Tag hört und auch in seinem Kopf auch noch hört.
Ja, okay, das stimmt.
Manche mehr, manche weniger. Aber ich freue mich natürlich, danke.
Ja, und apropos Rückmeldungen, viele von euch haben mir dann auch eure Guilty Pleasure Songs vorgestellt. Und darunter waren auf jeden Fall einige Pussycat Doll Songs.
Mhm.
Und auch einige Taylor Swift Songs zu finden.
Schämt euch.
Viel Justin Bieber auch. Und viel Mariah Carey. Das hat mich irgendwie gewundert, aber es waren öfters Leute, die Mariah Carey geschrieben haben.
Ihr wundert mich nicht. Ist schon eher auch Guilty Pleasure-Kategorie. Genauso wie die anderen drei.
Ja gut, das stimmt. Ja, ihr könnt mir gerne weiterhin auf jeden Fall eure Guilty Pleasure-Songs zeigen, denn ich bin gerade dabei, eine Playlist zu erstellen und da sind auf jeden Fall schon ein paar gute Classics dabei.
Zum unter der Dusche mitsingen dann.
Unter anderem. Ja, Raffi, du hast dir heutzutage den Fall für heute ausgesucht. Wir haben ja abends auf der Couch gesessen und ich habe dir dann gesagt, dass ich total gerne etwas aus meinem Lieblingsland erzählen würde. Und
Eifel.
Ja. Seit wann ist die Eifel ein Land? Nee, aber ich glaube, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir dort so eine extreme Geschichte finden.
Nee.
Von welchem Land reden wir denn?
Heute geht's nach Irland.
Genau, Raffi, du hast ja auch schon mal in Irland gelebt. Wo
ja.
Genau hast du in Irland gelebt?
Ich habe in Dublin gewohnt eine Zeit lang. Also ein halbes Jahr.
Was hast du da gemacht?
Ich habe da ein Praktikum gemacht.
Ja.
Und ja, witzigerweise habe ich einen Fall ausgesucht, an den konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber als ich dann so die ersten, oder als wir zusammen dann die ersten Hintergründe gelesen haben, beziehungsweise was da passiert ist, hat es dann doch Klick gemacht, denn während meiner Zeit dort war die Hauptverhandlung in dem Fall.
Ich war ehrlich gesagt total verwundert, weil du hast ja die letzten Tage auch gemerkt, als ich das recherchiert habe, dass mir das so extrem nahe gegangen ist.
Mhm.
Und mir, glaube ich, noch nie eine Geschichte so extrem ans Herz gegangen ist. Da war ich irgendwie verwundert, dass du mir das nicht früher erzählt hast bei deiner True Crime Junkie Freundin.
Also das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
Ja.
Ich weiß aber noch, dass das Medienecho damals extrem groß war.
Mhm.
Entsprechend konnte ich mich auch noch dran erinnern. Und ich habe damals nicht extrem viel Zeitung gelesen oder irgendwie irisches Nachrichtenfernsehen geschaut, sondern nur ein bisschen Radio auf der Arbeit.
Fun Fact, du warst wahrscheinlich zu sehr mit Guinness trinken beschäftigt.
Zumindest abends. Die Abendnachrichten konnte ich so schon mal überspringen.
Es ist nicht schlimm, Raffi, es ist nicht schlimm.
Okay, okay. Aber, also, selbst der Fakt, dass jemand, der da sich gerade erst am Einleben ist, so davon mitbekommt und an einige Details konnte ich mich dann auch, als ich die dann wieder aufgefrischt habe, auch wieder erinnern, spricht schon dafür, dass der Fall einige extremen Seiten an sich hat. Plus, ich habe dann die Tage nochmal mit einem Freund aus Dublin drüber gesprochen und selbst der hat sich an viele Sachen erinnert, also ad hoc erinnert, obwohl wir nie auch nur ansatzweise darüber gesprochen haben. Und allein das spricht schon für sich.
Ja, ich glaube, der Inhalt einfach des Falles, das werde ich auch nicht so schnell vergessen. Und bevor wir jetzt genau zu diesem Inhalt kommen, möchte ich euch noch kurz eine kleine Lagebeschreibung geben. Raffi, du hast ja in Dublin gewohnt.
Genau.
Und der Fall spielt in Dublin, aber auch in den Wicklow Mountains.
Ja.
Wie weit sind die Wicklow Mountains ungefähr so von Dublin entfernt?
Also die Wicklow Mountains sind ein beliebtes Ausflugsziel für die Städter. Und die sind so ungefähr um die 20 Kilometer weg vom, vom Stadtzentrum. Und man fährt so eine Dreiviertelstunde dafür. Bis man dann, also ich habe es nochmal gegoogelt, als wir darüber gesprochen haben. Speziell der Ort, um den es geht, der liegt ungefähr 40 Minuten vom Stadtzentrum weg.
Okay, also das ist auch sowas, wo auch Einheimische oft am Wochenende
fahren. Ja, total. Also das ist neben den zahlreichen Küstenorten um Dublin rum vielleicht so das Ausflugsziel. Und hier würde man Naherholungsziel für die Städter sagen.
Ist auch wirklich, wenn man sich das mal so im Internet die Bilder anguckt, eine gewaltige Naturschönheit. Einfach da diese riesigen grünen Berge und wirklich alles sehr abgelegen. Teilweise auch, dass man keine Menschenseele mehr sieht. Das ist ja wirklich, dient zur Erholung auf jeden Fall.
Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, Dublin ist auch neben Cork im Süden die einzige wirklich städtische Region in Irland.
Mhm.
Und sobald man da rauskommt, ist die Bevölkerungsdichte extrem niedrig.
Das ist das, warum ich so Irland so gerne habe, weil da kaum Menschen sind.
Das kann ich gut verstehen. Ja.
Sorry, Leute, aber. Ja, okay. Was haben wir heute vor? Ich werde jetzt den Fall erzählen. Der beginnt ein bisschen anders. Ich werde beginnen, ein paar Nachrichten euch vorzulesen, die hin und her geschrieben wurden. Also erschreckt euch nicht, wenn der Beginn jetzt etwas anders ist. Und ja, ich möchte auf jeden Fall eine Triggerwarnung heute ganz besonders aussprechen, weil es wird heute wirklich unter anderem um Suizid gehen, um selbstverletzendes Verhalten, um sexuelle Gewalt, um psychischen und physischen Missbrauch und wirklich sehr, sehr große Gewalt. Also wenn euch das Thema sehr nahe geht und ihr nicht gut damit umgehen könnt, dann schaltet doch bitte in der nächsten Folge dazu. Ich werde aber auch vor einigen Passagen nochmal sagen, wenn es dann wirklich ein bisschen extremer wird. Mhm. 8 Uhr morgens, Slave. Dieser Ort, auch wenn er wirklich manchmal schwer für mich ist, ist sicher. Und weil ich weiß, was auf mich zukommen wird, möchte ich nicht gehen. 8 Uhr morgens, schreibt Master. Es wird okay sein, vertrau mir. 9:10 Uhr morgens, Master. Wenn du sagst, was als nächstes kommen wird, was meinst du denn? Ja, ich meine, wegen heute Nacht und das Reden über das Töten. Aber speziell wegen heute Abend, ich habe so Angst. Du hältst mich so in deinem Bann, das macht mir schreckliche Angst. Es ist gut, dass du dich mir schuldig fühlst und dass dein Leben jedes Mal in meinen Händen liegt, wenn du dich mir unterwirfst. Habe keine Angst vorm Tod. Die Sklavin schreibt, Sir, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ja. Bitte erwähne doch das Töten nicht für eine Weile, bis es mir wieder gut geht und ich im Leben angekommen bin. Bitte, Sir. Aber die Strafe heute Abend wird sein, dass ich so tue, dass ich jemanden in Wirklichkeit umbringe, okay? Sattes Grün, nasse Wiesen, Nebel verschleiert die Bäume des Waldes im Hintergrund des Watery Reservoirs in Roundwood. Ein Stausee, der circa eine Stunde von Dublin entfernt liegt. Dort war 2013 ein ungewöhnlich heißer Sommer. So heiß, dass von der Brücke fast der Grund des Stausees zu erkennen war. Mark und James, zwei Angler, die an diesem warmen und sonnigen Septembertag auf der Brücke fischten, bemerkten, dass unter ihnen Gegenstände schwammen. Sie sahen ein gelbes Seil und einen Metallgegenstand, der sich auf der Wasseroberfläche spiegelte. Mark versuchte, die Gegenstände aus dem Wasser zu ziehen. Zuerst fanden sie nur eine Damenweste, doch zogen sie schnell weitere Gegenstände aus dem Wasser. Sie zogen zum Beispiel ein Seil aus dem Wasser, an dessen Ende Handschellen befestigt waren, und sie fanden auch Fußfesseln, an denen eine Art Stahlstange befestigt war. Zuletzt fanden sie auch noch eine Art Maske mit Lederriemen, an der eine Art kleiner Ball befestigt war. Die beiden fanden die Sachen, die sie dort gefunden haben, zwar kurios, vermuteten aber, dass eventuell ein Junggesellinnenabschied in der Gegend stattgefunden haben muss, und ließen die Gegenstände auf der Brücke zurück. Es war Mark, dem nachts der Gedanke kam, dass die gefundenen Sachen eventuell nicht zu einem Junggesellenabschied gehören, da die Gegenstände sehr professionell und nicht wie die Scherzartikel eines Junggesellenabschieds aussahen. Am nächsten Morgen fuhr er also zurück und sammelte die Masken und die Fesselutensilien ein. Er fuhr zur nächstgelegenen Station der Garda, der irischen Polizei, und übergab die Sachen einem jungen Polizisten vor Ort. Der junge Polizist hat sich dann gefragt, warum die ungewöhnlichen Gegenstände im Stausee lagen. Er ist dann selbst zu der Brücke hingefahren und hat versucht, direkten Zugang zum Ufer des Stausees zu bekommen. Allerdings war es an diesem Tag viel zu stürmisch, sodass er ganze dreimal zurück zum Ufer des Stausees zurückkommen musste. Und erst beim dritten Mal hatte er mehr Glück und griff mit der Hand ins Wasser und fand dort noch mehr beunruhigende Dinge. Drei Tage später fand eine Hundetrainerin, die mit ihrem Hund Millie spazieren ging, in einem schlammigen und schwer zugänglichen Waldstück zwischen engen Wäldern mehrere Knochen. Sie war sich erst sicher, die Überreste eines Rehs gefunden zu haben, entdeckte aber dann noch ein menschliches Gebiss. Nach dieser Entdeckung wollte sie die Polizei informieren. Da diese Gegend aber sehr abgelegen war, musste sie nochmal zu ihrem Haus zurück und rief von dort die lokale Polizeistation an. Die irische Polizei kam dann auch sehr schnell und riegelte das Waldstück als Ort eines Verbrechens ab. An diesem Ort fanden die Forensiker neben den Überresten eine weiße Substanz auf dem Boden, und diese Substanz wird Adipocere genannt und ist auch als Leichenwachs bekannt, und das entsteht beim Vorgang der Verwesung von menschlichen Überresten, und das Weiße, was man darauf sieht, ist so eine Art Schimmel und entsteht, wenn, wie gesagt, es in der Umgebung sehr feucht ist, wie es ja hier auch im Wald war. Sie fanden ungefähr 60% des menschlichen Skeletts in der Umgebung. Die Hände und der Schädel wurden aber nicht gefunden. Was wichtig ist, ist, dass in der Umgebung der Wicklow Mountains einige Frauen als vermisst gemeldet wurden, und die irischen Medien überschlugen sich natürlich, als sie davon erfuhren, und die Leute fragten sich direkt, ob dies die Tat eines Serienmörders war und ob eine der vermissten Frauen zu den Überresten gehörte. Pathologinnen fanden postmortem heraus, dass es sich um eine Frau im Alter zwischen 27, aber unter 40 handeln müsse und dass der Körper dort ungefähr länger als ein Jahr gelegen haben muss. So konnten die ErmittlerInnen einen ungefähren Zeitraum in ihrer Datenbasis suchen und von Frauen, die in dieser Zeit als vermisst galten, Daten herausfinden. Ein Name, der dabei herausstach, war Elaine O'Hara. Sie war 36 Jahre alt und verschwand im August 2012, also ein Jahr vorher, bevor die Überreste gefunden worden waren. Sie bekamen dann auch den Zugang zur Zahnarztakte von Elaine und verglichen die Zähne, die sie von dem Zahnarzt bekamen, mit dem Gebiss aus dem Wald, und so konnten sie Elaine O'Hara identifizieren. Kommen wir nun wieder zurück zu dem jungen Polizisten in Roundwood, der zwei Tage später im September 2013 noch andere Dinge am Grund des Stausees fand. Das Signifikanteste, was er dort fand, war die Nummer einer Treuekarte einer Supermarktkette in Irland. Sie riefen dort an und die MitarbeiterInnen der Supermarktkette gaben dem Polizisten Namen und die Adresse der Kunden. Auch hier handelte es sich um Elaine O'Hara, 36 Jahre, die in Dublin lebt. Elaine O'Hara, sie liebte Kinder. Sie arbeitete im Bereich der Kinderbetreuung und träumte davon, Montessori-Lehrerin zu werden, wie ihre Mutter. Sie studierte neben ihrem Job abends. Und mehr als alles andere wollte sie selbst ein Kind und eine Familie gründen. Sie kam aus einer gut behüteten Familie aus Killiney, zu der sie eine gute Beziehung pflegte. Besonders mit ihrem Bruder James O'Hara hatte sie eine enge Verbindung. Ihre Verwandten und Freunde beschrieben Elaine als liebende und sich kümmernde Person. Doch bereits als Kind hatte Elaine Schwierigkeiten in der Schule. Sie wurde gemobbt, da sie eine Leserechtschreibschwäche hatte und hatte darüber hinaus ein geringes Selbstwertgefühl. In ihrer Jugend verlor Elaine eine gute Freundin bei einem Autounfall, der auch traumatisch für Elaine war. Erklärbar ist daher auch eventuell, dass Elaine unter Angststörungen und Depressionen litt. Mit circa 16 Jahren fing Elaine an, sich selbst zu verletzen. Sie wurde nach einem Suizidversuch in eine psychiatrische Klinik gebracht und unter anderem wurde dort auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung identifiziert. Als Elaines Mutter ihre Ängste vertraute, im Jahr 2002 starb, brach für Elaine eine Welt zusammen und das selbstverletzende Verhalten begann erneut. Im Zuge der Ermittlungen erzählte ihr Psychologe, dass Elaine Fantasien entwickelte, gefesselt zu werden. Er erzählte den Ermittlerinnen, dass Elaine wolle, dass jemand für sie Entscheidungen trifft, da sie es als schwierig empfand, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Der Psychologe führte dies unter anderem auf ihr geringes Selbstbewusstsein zurück. Als Elaine dann aus ihrem letzten psychiatrischen Aufenthalt entlassen wurde, gingen Elaine und ihr Vater gemeinsam zum Friedhof der Mutter in Shawnigan. Ihr Vater bemerkte, dass Elaine ungewöhnlich viel am Handy war und mit jemandem schrieb, den er nicht kannte. Ihm war nicht bewusst, welche Signifikanz die Texte hatten, die Elaine mit dem unbekannten Mann hin und her schrieb. Elaines Vater freute sich, dass es seiner Tochter so gut ging. Sie aßen zusammen Eis und gingen spazieren und freuten sich, nach dem Aufenthalt von Elaine in der Psychiatrie sich wiederzusehen. Gegen 16 Uhr nachmittags ging Elaine dann nach Hause. Sie wollte sich ausruhen, da sie am nächsten Tag auf einem Event als freiwillige Helferin am Dubliner Hafen arbeiten würde. Sie hatte sich dafür extra ein paar Tage Urlaub genommen, um an dem Hafenfest teilzunehmen. Doch Elaine erschien am nächsten Morgen nicht auf dem Hafenfest. Sheila, die Partnerin ihres Vaters, wollte sie eigentlich zur Arbeit fahren. Sie versuchte, an Elaines Apartment zu klopfen und zu klingeln. Da aber niemand öffnete, ging sie davon aus, dass Elaine verschlafen hatte. Sheila erzählte dann Elaines Vater davon, dass diese nicht zur Arbeit gekommen sei. Und Elaines Vater schrieb ihr dann abends eine Nachricht mit den Worten: "Are you still alive? Lebst du noch?" Aber auch darauf antwortete Elaine nicht. Ihr Vater machte sich also auf den Weg zu Elaines Wohnung. Er hatte einen Schlüssel zu ihrer Wohnung und betrat diese. Er fand es ungewöhnlich, dass ihr iPhone am Ladekabel lag. Normalerweise nahm Elaine ihr Mobiltelefon doch überall mit hin. Frank, Elaines Vater, versuchte auch, die psychiatrische Klinik anzurufen, in der Elaine kürzlich war. Außerdem versuchte er, jemand beim Hafenfest zu erreichen, aber auch dort hatte niemand Elaine gesehen. Sie gingen eventuell auch davon aus, dass Elaine auf dem Friedhof gewesen sein könnte, weil sie dort ja zuletzt mit Elaine waren und fuhren dorthin. Sie vermuteten, dass Elaine eventuell auf dem Friedhof sein könnte, um bei ihrer Mutter zu sein, die dort begraben liegt. Als sie dort auch noch Elaines Auto fanden, waren sie noch mehr besorgt. Denn der Shawnigan-Friedhof liegt in der Nähe von Klippen und eine Frau, die sie dort trafen, erzählte ihnen, dass sie eine Frau gesehen hat, die Elaine ähnelte. Sie habe sie an diesen Klippen weinen gesehen. Alle aus Elaines Familie und ihren Freunden waren nun in Sorge, dass Elaine sich das Leben genommen haben könnte, weil sie doch erst kürzlich aus der Psychiatrie entlassen worden sei. Zu diesem Zeitpunkt, als Elaine als vermisst galt, waren die Überreste von ihr noch nicht gefunden worden. Das änderte sich dann 13 Monate später, als die Spaziergängerin die Überreste fand. Und so wurde neu ermittelt und die ErmittlerInnen gingen auch erneut in die Wohnung. die zu diesem Zeitpunkt über dieses eine Jahr auch nicht neu vermietet worden war und so quasi alles noch wie vor Elaines Verschwinden dort lag. Die ErmittlerInnen untersuchten dann gründlich die Wohnung und als sie die Bettdecke zur Seite schoben, entdeckten sie, dass in der Matratze Einstichstellen und Spermaspuren zu finden waren. Außerdem konnten sie dort auch Blutspuren nachweisen und das Augenmerk der ErmittlerInnen lag nun aufzudecken, wie Elaine O'Haras Überreste in die Dublin Mountains gekommen sind und warum die anderen Gegenstände von Elaine im Stausee in Wicklow gefunden worden sind. Ja, und ich habe ja eben erneut gesagt, also es war so, als Elaine als vermisst gemeldet wurde, sind die Ermittler da schon mal reingegangen, haben auch einige Dinge gefunden, die für die Familie und auch für die Ermittler zu diesem Zeitpunkt ein Fragezeichen waren. Sie haben unter anderem da Anzüge aus Latex, Hand- und Fußfesseln und Ketten finden können, ausgedruckte Bilder von Jagdmessern gefunden. Auch viele Dinge aus dem BDSM-Bereich gefunden. Diese Ermittlungen sind aber bis zu dem Zeitpunkt, bis dann die Überreste gefunden waren, zu keinem Erfolg geführt. Die Familie von Elaine fühlte sich natürlich, als ob sie zu sehr in das Privatleben von Elaine eingriff. Aber sie fragten sich natürlich auch, ob etwas von den Gegenständen, die sie gefunden hatten, etwas mit dem Verschwinden und den Überresten von Elaine zu tun haben könnte. Aus ihrem Apartment wurden ebenfalls Überwachungskameras ausgewertet und darauf war zu sehen, wie Elaine an dem Tag, nachdem sie mit ihrem Vater Frank auf dem Friedhof war, anschließend erneut das Haus verließ. Auf den Überwachungskameras der umliegenden Straßen ist auch zu erkennen, dass Elaine ein Handy in der Hand hielt, das sie üblicherweise nicht nutzte. Sie befragten auch die Menschen in der Umgebung des Friedhofes, wo ihnen ein Jogger erzählte, dass er mit Elaine sprach und diese ihm nach dem Weg zu einer Brücke fragte, die zum Strand führen sollte. Elaine habe orientierungslos gewirkt. Bei der Befragung von Freunden und Arbeitskolleginnen kam heraus, dass Elaine offen mit ihrem Sexualleben umgegangen ist und ihnen erzählt hatte, dass sie eine Affäre mit einem Mann hatte, der verheiratet war. Sie erzählte auch ihren Arbeitskollegen, dass er manchmal nicht gut mit ihr umgehen würde. Auch Elaines Vater erzählte sie, dass sie 2008 eine Affäre mit einem Mann hatte, der verheiratet ist und es liebt, sie zu fesseln und dabei auf sie zu onanieren. Elaines Vater führte diese Aussagen aber auf ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung zurück, bei der es vorkommen kann, dass Betroffene impulsiv reagieren und manchmal auch Lügen erzählen. Ich möchte hier nochmal kurz darauf hinweisen, dass das ein Merkmal der Borderline-Persönlichkeitsstörung sein kann, aber nicht auftreten muss und dass ich im Anschluss des Falles euch noch ein bisschen was über die Borderline-Persönlichkeitsstörung erzählen würde. Das gesamte Stausee-Reservoir wurde auch erneut abgesucht und sie fanden dort einen Rucksack mit einem Messer drin. Außerdem war in dem Rucksack ein Armband und ein Halsband aus Leder und ein Nokia-Mobiltelefon. Zudem meldete sich bei den ErmittlerInnen eine Frau, die gemeinsam mit Elaine in der Psychiatrie behandelt wurde und dort eine Freundschaft mit ihr begonnen hatte. Sie erzählte den PolizistInnen, dass Elaine über die Beziehung mit dem Mann, der verheiratet war, erzählt hatte, dass dieser es mochte, Elaine beim Sex zu schneiden, wie die Frau berichtete. Diese Freundin riet Elaine auch davon ab, sich weiter mit dem Mann zu treffen und sagte ihr, dass es gefährlich für sie sei. Elaine sagte der Freundin allerdings, dass es für sie zu schwierig sei, sich von ihm zu lösen. Aber sie wolle eigentlich nicht weiter die gefährlichen sexuellen Praktiken mit dem unbekannten Mann durchführen. Auch eine Krankenschwester, die in der Psychiatrie arbeitete, wollte mit ihr gemeinsam zur Polizei gehen und den Mann anzeigen. Elaine lehnte dies doch ab, denn sie wusste, dass der unbekannte Mann Kinder hatte und wollte diese Familie des Mannes nicht verstören. Eine gute Freundin riet ihr, was sich später als noch äußerst wichtig erwies, jeglichen Kontakt zu dokumentieren. Die ErmittlerInnen waren immer noch dabei, die Überwachungskameras des Apartmentkomplexes auszuwerten, in dem Elaine lebt. Und besonders stach ihnen dabei ein Mann ins Auge, der sich die Hand vor das Gesicht hielt und die Hand vor das Nummernfeld des Aufzuges hielt, sodass man nicht erkennen konnte, wer er war und wohin er wollte. Sie konnten aber seine ungefähre Größe und sein Gewicht sowie sein Alter festlegen und versuchten ebenfalls, die Überwachungskameras der umliegenden Straßen auszuwerten, um zu schauen, ob man eventuell ein Nummernschild eines Autos erkennen konnte. Die Ermittlungen der Polizei konnten noch mehr gelöschte und digitale Informationen von Elaines PCs und Handys sammeln. Diese beinhalteten wirklich sehr bedrückende und verstörende Bilder. Sie zeigten unter anderem Bilder von missbrauchten und ermordeten Frauen. Darunter waren auch Fotos von Elaine, die mit Narben übersät in sexuellen Praktiken involviert war. Sie fanden außerdem selbstgeschriebene Fantasiegeschichten im Kontext des BDSM-Bereichs, in dem es darum ging, dass Elaine gekidnappt und gefesselt werden wollte. Es wurde auch eine Art Vertrag gefunden, in der die Dynamik der BDSM-Beziehung von Elaine und dem unbekannten Mann festgehalten wurde. Und außerdem fanden sie ein Notizbuch, auf dem Internetseiten von BDSM-Plattformen notiert waren. Unter dem Begriff BDSM werden verschiedene sexuelle Praktiken und Spielarten zusammengefasst, bei denen zum Beispiel das Fesseln im Vordergrund stehen kann oder eine Spielart sein kann, dass jemand unterwürfig oder dominant ist. Manchmal steht auch das Zufügen von Schmerzen im Vordergrund. Aber ich denke mal, spätestens nach 50 Shades of Grey können irgendwie alle was mit dem Begriff anfangen. Ja, kurz noch den Vertrag, den ich angesprochen habe. Das findet man auch öfters in dem BDSM-Bereich. Da geht es einfach darum, dass da in diesen Verträgen festgehalten wird, dass eine Person das machen muss, was die andere Person möchte. Da geht es so ein bisschen um dieses Dominanz- und Unterwürfigkeitsding. Und das hatte Elaine halt ebenfalls auch so einen Vertrag dort liegen. Sie fanden unter den anderen gelöschten Beiträgen auf dem PC auch ein PDF-Dokument über Serienkiller und ein Dokument über Picarism. Unter Picarism versteht man das sexuelle Interesse, jemanden mit einem scharfen Gegenstand wie zum Beispiel Rasierklingen oder Messern zu stechen. Und manchmal kann das auch unfreiwillig so weit gehen, dass diese Verletzungen dann auch zum Tod führen können. Ja, der Picarism gilt also quasi als Fetisch und wird als Form des Sadismus angesehen. Die meist gestochenen Körperteile beim Picarism sind die Brüste, der Po und die Leiste. Und wir vermuten die Leiste, weil das auch ein Ort am Körper ist, den man von außen nicht so schnell sehen kann. Die Ermittler konnten 8 Männer ausfindig machen, mit denen sie auf diesen Seiten Kontakt hatte. 2 dieser Männer trafen sich auch mit Elaine und verübten mit ihr sehr gewalttätige sexuelle Praktiken, wie man auf zahlreichen Videos auf den PCs erkennen konnte. Ein Kriminalautor, John O'Keefe, erklärt in der Dokumentation sehr gut, wie ich finde, dass der Bereich der Sexualität des BDSM bestimmt gut von Leuten kontrolliert und Folgen abgesehen werden können, von Menschen, die psychisch gesund sind. Elaine hatte ja aber, wie ich eben schon erwähnt habe, zu dieser Zeit mit sehr starken psychischen Problemen zu kämpfen. Und da gab es also anscheinend einige Männer, die von ihrer Verletzlichkeit Gebrauch gemacht haben. Glücklicherweise hat sich dann auch das iPhone von Elaine mit dem PC verbunden, beziehungsweise hat ein Backup gemacht. Und so konnten auch einige Textnachrichten wiederhergestellt werden, die sie mit einem gewissen David ausgetauscht hat. Und von diesen Textnachrichten werde ich jetzt einige Sachen vorlesen. I'll take off your clothes, stab you, bury you, leave your clothes by the car at the sea, look like you have drowned. Ich werde dir deine Kleidung ausziehen. Dich erstechen, dich vergraben und deine Kleidung bei deinem Auto lassen, am Meer, sodass es aussieht, als ob du ertrunken seist. Did a walk up the Dublin Mountains. Very lonely hill walkers up there. Just to find a route back with no cameras. Then I'm sorted. Ich habe gerade einen großen Spaziergang in den Dublin Mountains gemacht. Da gibt's nur ein paar wenige Spaziergänger dort oben. Ich muss nur noch eine Route ohne Kameraüberwachung finden. Und dann bin ich bereit. Sie fanden heraus, dass Elaine irgendwann zu David keinen Kontakt mehr haben wollte und Elaine diese Beziehung auch beendete. Allerdings schrieb David ihr irgendwann erneut und er schrieb zu ihr: Old friends, used to play together. Want to catch up? Hier ist dein alter Freund. Wir haben mal zusammen gespielt. Möchtest du dich treffen? David schrieb Elaine auch, ob sie ihn vermissen würde und ob sie an ihn denken müsse. Dies bejahte Elaine. David schrieb ihr aber auch in einer Textnachricht, dass sie bedenken müsse, dass er ein Sadist ist und dass er den Schmerz anderer Leute genießen würde und dass Elaine ihm dabei helfen muss, dies auszuleben. Elaine schrieb David immer wieder, dass sie auf die Spiele mit dem Blut keine Lust mehr habe und verneinte jedes Mal, dass sie diese gewalttätige sexuelle Praktik mit ihm fortführen möchte. Sie schrieb ihm sogar, don't even try to stab me anymore, was so viel bedeutet wie, versuch gar nicht erst, mich wieder zu stechen. David allerdings ignorierte diese Aussagen und schrieb, Zitat, my urge to rape, stab, kill is huge. You have to help me control or satisfy it. Mein Bedürfnis zu vergewaltigen, jemanden zu erstechen, zu töten ist groß. Du musst mir entweder helfen, das zu kontrollieren oder mir helfen, das Bedürfnis zu befriedigen. Er schreibt weiter, I want to stick a knife in flesh when I'm sexually aroused. Blood turns me on. I'd like to stab a girl to death one day. Was so viel bedeutet wie, ich möchte ein Messer in Fleisch stecken, wenn ich erregt bin. Blut tönt mich an. Ich würde gerne eines Tages ein Mädchen erstechen. Elaine schreibt David immer wieder, dass sie nicht mehr von ihm mit einem Messer behandelt werden möchte. Sie versucht immer wieder, das Thema abzulenken, aber David kommt immer wieder darauf zurück. Bei einem Treffen benutzt David das Messer erneut und zu seinem Vergnügen verletzt er Elaine und erlangt so die Kontrolle über sie. Ebenfalls fragt David in einer seiner Nachrichten, ob er sie umbringen dürfe, wenn sie irgendwann mal den Wunsch hat zu sterben. Elaine, die sich so in der Kontrolle von David befindet und auch in seiner Gewalt steht, bejaht dies. David verspricht Elaine immer wieder ein Kind. Er nennt diese Gegenleistung Life for Life. Er möchte, dass sie ihm einen Menschen bringt, den er umbringen kann und sie dafür einen Menschen in Form eines Kindes als Gegenleistung bekommt. Er sagt ihr auch, dass sie das Kind nur von ihm bekommen könne, dass Elaine für alle anderen Männer zu hässlich sei. Er redet ihr ein, dass sie nichts wert sei, dass sie zu dick sei und ungesund leben würde. Er nutzt Elaines psychische Erkrankung und ihr geringes Selbstwertgefühl in vollem Maße aus und anscheinend ohne auch nur einen kleinen Hauch von Empathie oder Mitgefühl zu zeigen. Er liebt es, die Kontrolle über das Leben von Elaine zu haben und sagt, sie solle dankbar sein, wenn er sie mit den Messern verletzt, dass er sie dabei nur verletzen und nicht töten würde. Auch ihr selbstverletzendes Verhalten nutzt David aus. Er sagt Elaine, sie sei selber schuld, wenn er Lust dazu bekommen würde, sie mit dem Messer zu stechen. Immerhin würde sie ihm ihren Namen zeigen und somit seinen Drang größer machen. Man kann also sagen, dass dies kein Fetisch mehr ist und auch keine sexuelle Präferenz mehr darstellt, sondern dass David schlicht und ergreifend Elaines Trauma ausnutzt, um daraus Vorteile zu ziehen. Es ging dann weiter mit den Ermittlungen und die Polizei konnte anhand der Textnachrichten ganz klar und deutlich herauslesen, dass der gewisse David gewalttätige Dinge mit Elaine geschrieben hatte und auch gewalttätige Dinge angedroht hatte. Aber alles, was sie momentan als Beweise hatten, waren zwei Personen, die miteinander über ihre Fantasien geschrieben haben. Und für die Ermittler war es dann sehr schwer herauszufinden, was genau die Linie zwischen Realität und Fantasie ist. Kommen wir nun nochmal auf das Handy zurück, was sie in dem Gebiet des Stausees gefunden haben. Die Polizei konnte das Handy wiederherstellen. Sie hat sich angeschaut, an welchen Sendemasten sich das Handy eingeloggt hatte und konnten sehen, dass das Handy 2011 in Dublin in der Grafton Street gekauft wurde. Zwei Stunden später schrieb dieses Handy das erste Mal an Elaine. Elaine war auch der einzige Kontakt auf diesem Handy. Die Polizei konnte auch andere Orte herausfinden, an denen sich das Telefon eingeloggt hatte und konnten an diesen Orten Überwachungskameramaterial auswerten und herausfinden, dass der unbekannte Mann in East Dublin wohnt. Der wichtigste Hinweis und vermeintlich für David unbedeutend war eine Textnachricht, die er Elaine im Mai 2011 schrieb. Er berichtete, dass er ein totes Schaf fand und sich freuen würde, im Dunkeln dort zurückzugehen, um ein Messer in das Schaf zu stecken. Er erwähnte außerdem, dass dieser Ort in der Nähe eines Flugzeugplatzes sei. Außerdem schrieb er Elaine, dass er Fünfter in einem Flugzeugwettbewerb geworden sei. Die Polizei hat dann daraufhin in der Gegend nach Flugwettbewerben geguckt, aber es ergab alles keinen Treffer. Bis ein Polizist sich daran erinnert hat, dass er letztens in den Wäldern Dublins spazieren war und dort einen Modellflugzeugclub gesehen hatte. Die Polizisten gingen dann zu dem Modellflugzeugclub hin und fragten, ob an dem Tag, an dem David Elaine geschrieben hatte, ein Wettbewerb stattgefunden hatte. Die Besitzer des Modellflugzeugclubs bejahten dies und gaben ihnen die Namen der Gewinnerliste. Auf der Gewinnerliste stand der Name Graham Dwyer auf dem 5. Platz. Den Namen Graham Dwyer fanden sie auch auf einem von Elaines Notizbüchern. Als sie den Namen hatten, gab die Garda den Namen in ihre Datenbank ein und erhielt darauf auch einige Treffer. Graham Dwyer hatte eins seiner Fahrräder bei der Garda als vermisst gemeldet und so konnten sie herausfinden, wo er in Dublin wohnt und arbeitet. Sie fanden ebenfalls heraus, dass er eine Tochter hatte, denn das hatte er Elaine in einer Textnachricht geschrieben. Er hatte ihr geschrieben, als sie geboren wurde. Sie verglichen also die Daten von der Textnachricht mit den Daten aus dem Krankenhaus ab und konnten auch hier einen Treffer erzielen. Graham Dwyer hat genau zu diesem Zeitpunkt eine Tochter bekommen. Graham dachte, es seien kleine und unwichtige Nachrichten, die er Elaine schrieb, aber diese waren es, die ihm am Ende überführten. Nun fragt man sich natürlich, wer ist der Mann, der Elaine möglicherweise brutal und sadistisch ermordet hat? Graham Dwyer war ein in der Region von Dublin angesehener Architekt aus einer wohlhabenden Familie. Seine Frau war ebenfalls Architektin und sie hatten zwei gemeinsame Kinder miteinander. Es war eigentlich der nette Familienvater von nebenan, kann man sagen. Auch bei seinen Freunden war Graham Dwyer als Charming Boy bekannt. Als die Garda veröffentlichte, dass die Überreste von Elaine gefunden wurden, schien Graham dies in seinem Alltag überhaupt nicht zu stören. Er ging ganz normal seinen Tätigkeiten und seiner Arbeit nach. Was damals das Problem war, war, dass die Todesursache von Elaine anhand der Überreste nicht mehr herausgefunden werden konnte. Sie hatten also nur Indizien, was geschehen sein könnte. Sie hatten unter anderem die Handys mit den Textnachrichten und die Handys, die sie im Stausee bzw. im Stauseegebiet fanden. Die Handys waren als Master- und Slave-Phone betitelt. Sie benutzten sie beide, um sich gegenseitig zurückzuschreiben. Jeder der beiden hatte nur einen Kontakt auf dem Handy. Diese beiden Telefone konnten auch auf Graham Dwyer zurückgeführt werden. Er wurde dann verhaftet und bestritt zunächst, O'Hara zu kennen. Das wurde aber durch die Überwachungskameras in Elaines Apartmentkomplex und durch das Vorhandensein seines Spermas in ihrem Bett widerlegt. Am 22. Januar 2015 wurde Graham Dwyer dann der Prozess eröffnet. Was schrecklich ist, ist, dass während des Prozesses die gewalttätigen und hausgemachten Sexvideos von Graham liefen, auch die, die er mit Elaine gemacht hatte. Sie zeigten dem Richter unter anderem, dass Graham auch sogenannte Snuff-Videos besitzte. Das sind Videos, die man vor allem im Darknet manchmal auch gegen Geld bekommt, in denen Menschen real umgebracht werden. Genau, was aber die Hauptbeweise waren, waren die zahlreichen Textnachrichten von O'Hara, in dem er immer wieder das Verlangen des Tötens angesprochen hatte. Und um euch mal zu zeigen, warum die so wichtig sind, werde ich euch jetzt die Nachrichten vorlesen, die an dem Tag zwischen Graham und Elaine geschrieben worden sind, an dem Elaine aus der Psychiatrie entlassen worden ist. 12.07 Uhr, Elaine schreibt: Ich bin früher raus, als ich erwartet habe. Jetzt ist es offiziell. Ich bin raus. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Graham schreibt: Ja, das freut mich. Elaine: Hast du irgendwelche Anweisungen für mich, Sir? Bade dich. Sei gewiss, dass du dich rasiert hast. Keine Unterwäsche, nicht mal ein BH. Lose Kleidung und Schuhwerk für Schlamm. Und stell sicher, dass du gut gesättigt bist und nimm eine Schmerztablette. Du warst so lange weg und standest mir nicht zur Verfügung. Dafür müsst du bestraft werden. Kann ich denn machen, was ich will, bis du mich brauchst? Was denn? Ich weiß nicht. Irgendwas, wozu ich Lust habe. Du wirst sehr viele Schmerzen haben später und auch in den nächsten Tagen. Wird es wirklich so schlimm sein? Ich bin wirklich sehr in Stress die nächsten Tage. Das Hafenfest. Bitte mach es nicht so schlimm. Bitte. Du wirst Stechwunden haben. Du weißt, wie es läuft. Die letzten haben nicht geblutet, aber diese werden es. Sir, wie viele werden bluten? So viele, wie ich will. Ich möchte, dass du auf dem Schönegor-Friedhof um 5.30 Uhr parkst. Lass dein iPhone zu Hause, bring nur dein Sklavenhandy und deine Schlüssel mit. Die Anweisung wirst du dann bekommen, wenn du da bist. Elaine. Sir, was machen wir denn, wenn es regnet? Kommst du dann zu mir? Ich muss die Wohnung noch sauber machen, sie ist dreckig. Ja, wenn es regnet. Nein, wir werden nicht zu dir gehen. Nichts für ungut, Sir, aber müssen wir das im Regen machen? Es ist so kalt. Mach dir keine Sorgen, es wird schon nicht so schlimm sein, wie du denkst. Ja, Sir. Sei nicht nervös und genieß einfach, dass dir gesagt wird, was du zu tun hast. Das ist einfacher gesagt als gemacht, Sir. Graham schreibt, werde zu nichts, du bist Eigentum und ein Stück Sklavenfleisch. Dein einziger Job ist zu dienen. Kann ich Socken anziehen mit meinen Sportschuhen? Kann ich mein Asthma-Spray mitbringen? Ich hatte auch keine Zeit zu essen. Werden wir denn spät zurück sein? Ja, zu den Socken. Aber lass dein Asthma-Spray im Auto. Wir sollten gegen 8 Uhr zurück sein. Es ist schmerzvoller, auf leeren Magen gestochen zu werden. Aber mach, wie du willst. Bis gleich. Viele Kinder, mit denen ich arbeite, leben hier in der Gegend, Sir. 17.22 Uhr, Elaine. Ich bin da, Sir. Graham. Okay, nimm nur deine Schlüssel und dein Sklavenhandy. Aber bitte lass mich mein Asthma-Spray mitnehmen, Sir. Okay. Überkreuze die Eisenbahnbrücke und parke neben den Klippen. Elaine. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich stehe auf dem Fußballfeld. Halte Ausschau nach der Eisenbahnbrücke neben dem Fußweg. Überquere die Brücke und gehe zu den Treppen zum Meer. Ja, ich bin jetzt hier bei den Treppen. Geh zum Strand und warte. Graham Dreyer wurde dann zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Was besonders ist an diesem Fall, ist, dass es ja keine Todesursache anhand der Leiche gab, sondern es ein reiner Indizienprozess war. Aber man kann schon sagen, dass die Indizien hier in dem Fall so dafür sprachen, dass Graham auch wirklich Elaine umgebracht hat. Raffi, nach all dem, was ich dir jetzt heute erzählt habe, und wir haben die Doku ja auch zusammen gesehen, glaubst du, dass Graham Elaine umgebracht hat?
Also nach allem, was man über den Fall weiß bis heute, allen Indizien, glaube ich schon, dass er schuldig ist. Ich sehe solche Indizienprozesse immer kritisch. Mhm. Vor allem, weil man hier nicht die Todesursache kennt. Es kann auch sein, dass sie einen Herzinfarkt hatte. Aber nach allem, was er hier geschrieben hat, nach allem, was man sonst über ihn weiß, ist, also Elaine, das kann ich hier vielleicht noch kurz erzählen, war nicht die einzige, mit der er versucht hat, seine Fantasien auszuleben. Da gab es noch andere, denen hat er gedroht, sie umzubringen, teilweise sehr konkret.
Genau, das war nämlich noch, wenn ich da jetzt noch mal kurz eingreifen kann, da kam noch eine junge Frau in den Zeugenstand. Und die hat dann auch erzählt, dass er das immer wieder versucht hatte und er ihr sogar im Gerichtsverfahren herausgefunden hatte, wo sie wohnt und ihr eine Postkarte mit Merry Christmas geschrieben hatte. So als unterschwellige Drohung hat sie das auch aufgefasst, dass sie ja ihren Mund halten soll. Mhm. Das ist wirklich,
Ja, dann hat er, also die Tatsache, dass er dann diese ganzen Gegenstände hat verschwinden lassen.
Ja. Die Sachen so, im See, die Sachen, also die so, Sachen im Stausee. Genau.
Also so versucht man halt nicht eine Affäre zu vertuschen, sondern so vertuscht man eine Straftat.
Richtig.
Auch die Tatsache, dass er, und das finde ich irgendwie auch verstörend, dass er auf den Überwachungskameras die ganze Zeit sich schon verdeckt hat.
Er wusste genau, was er tut. Also die Polizistin und also die Garda von Irland sagt halt auch, das ist ja, für sie war das irgendwie so ein klassischer Fall vom Psychopath. Da komme ich gleich noch mal drauf, was macht einen Psychopathen aus, weil sie das halt bei ihm wirklich gesehen haben, wie er ihre emotionale Gefühlslage ausgenutzt hat, ohne auch nur einen Hauch von Mitgefühl, ohne auch nur Empathie zu zeigen, auch sich siegessicher zu zeigen, dass ihn das gar nicht irgendwie tangiert hat, dass da, was da alles gefunden wurde, weil er sich so sicher war.
Ja, das ist für mich auch das Schlimmste an dem ganzen Fall, dass nicht die Sexpraktiken oder dass er sie umgebracht hat, sondern der emotionale und psychische Missbrauch, den er in ihr begangen hat. Er hat das so eiskalt ausgenutzt, dass sie verletzlich ist, ihren Wunsch nach Nähe, nach einer Familie ausgenutzt. Das ist für mich das, was mich da so betroffen macht.
Ja, das ist auch das, was der Staatsanwalt Sean Guerin sagt. Der Staatsanwalt sagte, dass die gesammelten Beweise auf einen detaillierten Plan von Dwyer hinwiesen, Mord zu begehen und davonzukommen. Dwyer hatte O'Haras geringes Selbstwertgefühl benutzt, um sie zu manipulieren. Sein Wunsch, eine Frau zu töten, war in seinen Texten gut dokumentiert. O'Hara war kein williger Teilnehmer bzw. willige Teilnehmerin an sexueller Gewalt. Sie drückte wiederholt ihren Wunsch aus, nicht erstochen zu werden. Sie wollte nur Kameradschaft, Liebe und letztendlich auch ein Kind. Und Dwyer wusste ja auch, dass sie kürzlich aus der psychiatrischen Klinik entlassen worden war und hatte sie auf den Friedhof gelockt, um sie in die Berge zu bringen und zu töten.
Ja, also das soll hier nochmal betont sein. Die Textnachrichten, die du eben vorgelesen hast, die sind, also sie ist am Tag ihrer Entlassung aus der Psychiatrie, hat sie ihm geschrieben und daraufhin hat er ihr erst ein schlechtes Gewissen gemacht, dass sie sich hat behandeln lassen. Also allein das ist ja schon unaussprechlich schlimm.
Ja.
Und am gleichen Tag hat er sie dann...
Ja, das zeigt nochmal wirklich dieses... Ja, das steht irgendwie so für mich, für das ganze Schlimme an der Geschichte. Der Tag, an dem sie sich wieder so zurück ins Leben gekämpft hat, erneut die Kraft hatte, wieder eine Behandlung anzufangen. Das ist ja eine unglaubliche Leistung, die ein Mensch erbringt, sich immer wieder in Behandlung zu geben und immer wieder zu sagen, ich schaffe das, ich versuche es nochmal, ich will meine Arbeit machen, ich möchte wieder, dass es mir gut geht und dann wieder so runtergezogen zu werden, das ist unglaublich schlimm. Ich möchte noch was sagen, weil ich gerade gesagt habe, sie war keine freiwillige Teilnehmerin an sexueller Gewalt. Das ist ein Zitat von dem Staatsanwalt. Also ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, als ich das gelesen habe. Kein williger Teilnehmerin an sexueller Gewalt. Ich glaube, dass niemand williger Teilnehmer oder willige Teilnehmerin an sexueller Gewalt ist. Vielleicht meinte er damit die BDSM-Praktiken, aber das ist auch sowas, wo ich denke, dass es halt vielleicht etwas Vorurteil belastet, dass das immer was mit Gewalt zu tun hat.
Ja, ich glaube, das ist
doof übersetzt vielleicht auch, ne? Weil das,
das
hier
kann
ein deutscher,
gut sein, ja.
Ja, wollte ich nur noch mal sagen, weil das klang eben dann.
Ja, sie, aber genau das sagt sie auch immer wieder in den Textnachrichten. Auch nicht nur die letzten, die du vorgelesen hast, sondern auch früher, also zum früheren Zeitpunkt, dass sie nicht mehr will, dass er sie für diese Stabbing-Fantasien benutzt.
Ja. Ja, also ich muss wirklich sagen, die Doku hat mich so beschäftigt und aber irgendwie hat mir das am Ende so gut getan, dass all diese zufälligen Ereignisse und das zufällige Finden von Dingen, das hat sich so angefühlt, als ob sie wirklich noch mal so von, das hattest du ja auch gesagt, als wir es geguckt haben, dass sie so wirklich irgendwie noch mal aus dem Jenseits da irgendwie mitspielt. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen romantisch, aber ich hatte irgendwie das Gefühl so, yes.
Ja, also das ist halt unglaublich. Der Leichnam, der Fund ihres Leichnams und diese gefundenen Gegenstände, die überhaupt erst angedeutet haben, dass da ein Verbrechen vorliegt.
Ja.
Das waren ja nur 3 Tage dazwischen.
Ja.
Und die Gegenstände wurden nur gefunden, weil es in Irland diesen heißen Sommer gab, sodass der Stausee
was
so ein niedriges...
Was nicht oft in Irland ist.
Was wohl nicht oft so ist. am eigenen Leib schon erfahren. und nur deswegen wurden diese Sachen auch gefunden. Das sind solche Zufälle, die dann manchmal da reinspielen. Und dann noch die Tatsache, dass Dwyer sich so sicher war mit seinem Verbrechen, dass er sich auch nicht die Mühe gemacht hat, diese Handys ordentlich loszuwerden. Er hat ja sogar diese Lebensmittel, diese Einkaufskarte, mit der sie dann die Gegenstände zum Leichnam gematcht haben, die hat er auch nicht ordentlich entsorgt. Das sind alles so Sachen, wo man denken würde, im Nachhinein total dumm. Aber der Dwyer war sich so sicher seiner Sache, dass er da wohl keinen Wert drauf gelegt hat. Und letztlich waren es diese Zufälle und diese vermeintlich bedeutungslosen Textnachrichten, mit denen sie ihn drangekriegt haben.
Ja, wir wollten ja noch zusammen ein bisschen über Psychopathie reden. Ich habe dir auch ein paar Sachen mitgebracht. Ich hatte mir nämlich ein Interview mit Lydia Benecke durchgelesen. Die ist Kriminalpsychologin und sie schreibt, Psychopathie ist keine klinische Diagnose, die für sich steht, sondern entspricht inhaltlich einer Mischung mehrerer Persönlichkeitsstörungen, die bei einer Person gleichzeitig stark ausgeprägt sind. Genau, sie sagt aber auch, dass in nur wenigen Fällen diese Psychopathen auch zum Beispiel zu Serienmördern werden können. Also dass es nicht heißt, dass jeder Psychopath oder Psychopathin zum Serienmörder wird.
Mhm.
Genau. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob das irgendwie genetische Grundlagen haben kann. Und die Frau Bennecke sagt dann, dass es auf jeden Fall eine genetische Disposition gibt. Aber natürlich auch wichtig ist, dass soziale Einflüsse da eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel Kindheit, und vor allem beschreibt sie da auch, dass Bindungen eine sehr wichtige Rolle spielen. Das heißt, dass Kinder häufig irgendwie emotional misshandelt wurden oder ambivalente Bindungen im Kindheitsalter hatten.
Gibt es denn bei Graham Dwyer solche Anzeichen? Weil wir hatten eigentlich gelesen, dass er aus einem guten Elternhaus kommt, oder?
Das liest man, ja. Und ich habe dann ein bisschen versucht, über seine Kindheit rauszufinden, aber ich habe nichts gefunden. Also wenn ihr da irgendwie was über den Fall wisst und auch über seine Kindheit, sagt mir gerne, gerne Bescheid. Weil ich könnte mir kaum vorstellen, dass da irgendwie nichts war. Ich meine, er wurde jetzt auch nicht damit diagnostiziert, sage ich jetzt mal.
Wurde er?
Wurde er nicht. Also ich habe nicht gesehen, dass er irgendwo dann auch in dem Gerichtsverfahren oder so dann irgendwie, weiß ich nicht, das erwähnt wurde.
Ja,
und du hast mir eben gesagt, wegen Schuldunfähigkeit hatten wir uns eben darüber unterhalten, ob das vielleicht dann zur Schuldunfähigkeit führen konnte. Was hattest du da herausgefunden?
Also in Deutschland ist das wohl möglich.
Echt? In Deutschland ist es möglich?
In Deutschland ist es wohl möglich. Ich nehme an, dass da im Einzelfall dann entschieden wird natürlich. Wie das in Irland ist, keine Ahnung. Wir hatten, als du recherchiert hast, im Verfahren das auch gar nicht gefunden, oder? Also ich habe das eben auch nochmal gegoogelt. Man findet dazu in Bezug auf das Verfahren gar nichts. Ob er begutachtet wurde, ob das eine mögliche Verteidigungsstrategie war, keine Ahnung.
Was ich ganz interessant finde und was ich irgendwie total gut fand, was mir geholfen hat, da schrieb die Lydia Bennecke, dass sie immer sich sagt, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Also das Verhalten der Menschen ist erklärbar, aber man kann damit nicht die Taten entschuldigen, falls er sie umgebracht haben sollte, wovon ich stark ausgehe.
Mhm.
Genau, sie schreibt auch weiter, wenn ein Mensch weiß, dass er etwas nicht darf, sich steuern kann und bewusst entscheidet, sich über zwischenmenschliche und gesetzliche Regeln hinwegzusetzen, so ist er durchaus verantwortlich für sein Handeln, selbst dann, wenn er sich die Persönlichkeitseigenschaften, welche es ihm erleichtern, die unsoziale Entscheidung zu treffen, natürlich nicht ausgesucht hat.
Und das hat er ja gemacht. Er hat ja dieser einen Nachricht geschrieben, er hat das Bedürfnis oder das Verlangen zu töten und die Elaine soll ihm helfen, das zu kontrollieren oder es zu erfüllen. Er wusste, was er macht. Er wusste auch, dass das Konsequenzen hat und welche Konsequenzen es hat.
Ja, er hat sie, also das beschreibt Lydia Bennecke auch immer, dass sie wirklich so ein Meister der Manipulation sind.
Psychopathen,
also, genau, also sie können schon sehr rational denken. Und sie beschreibt ja auch, dass diese fehlenden Emotionen quasi den Vorteil verschaffen, dass sie ihre Handlungen sehr rational durchdenken können.
Klar.
Na, weil da ja wenig emotionale Handlungen mit drinstehen, sondern wirklich nur das Rationale. Genau, und andere Symptome der Psychopathie, also der Persönlichkeitsstörung, sind zum Beispiel erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl.
Trifft zu bei ihm.
Krankhaftes Lügen.
Trifft zu.
Stimulationsbedürfnis, Erlebnishunger. Ständiges Gefühl der Langeweile.
Das wissen wir nicht.
Ja. Betrügerisch-manipulatives Verhalten. Mangel an Einfühlungsvermögen. Unzureichende Verhaltenskontrolle. Impulsivität. Ja, Jugendkriminalität, das weiß man jetzt hier nicht. Verantwortungslosigkeit, das finde ich sehr wichtig, weil ich finde, so wie er zu Elaine war, das ist im hohen Maße ja einfach nur verantwortungslos.
Klar.
Ja, und da wir uns hier nicht nur mit dem Täter beschäftigen möchten, sondern vor allem Elaine in den Vordergrund stellen möchten, die für uns die Heldin dieser Geschichte ist, weil sie sich immer wieder zurück ins Leben gekämpft hat und sich immer wieder Hilfe gesucht hat und sich ja einen ganz besonderen Platz hier in dieser Geschichte verdient hat. Ich habe viel gelesen, dass einige Menschen geschrieben haben, dass Elaine sich ja auch einfach von Graham trennen hätte können oder dass sie das ja auch mitgemacht hat. Und dazu ist zu sagen, dass man das ja ganz häufig hört, dass wenn Menschen in so toxischen Beziehungen sich befinden oder drinstecken, das oft in Situationen ist, wo sie gerade einfach aus ihrem eigenen psychischen Können nicht raus, es da nicht rausschaffen. Genau, und das war ja bei Elaine und der Beziehung zu Graham ähnlich. Ich hatte ja auch eben erwähnt in der Geschichte, dass bei Elaine die Borderline-Störung diagnostiziert wurde und deswegen würde ich auch dazu gerne etwas erzählen. Vorab, ich bin kein Profi, ich bin keine Psychologin, ich erzähle das so, wie ich das verstanden habe und genau, wenn euch da noch was zu einfällt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört zu den sogenannten emotional und instabilen Persönlichkeitsstörungen und Menschen mit der psychischen Störung leiden oft unter einem intensiven und unkontrollierbaren Emotionszustand. Es ist so, dass es zwei unterschiedliche Borderline-Typen gibt. Das ist einmal der impulsive Borderline-Typus, der vor allem durch geringe Impulskontrolle und Unberechenbarkeit auffällt. Und einmal den Borderline-Typus, der vor allem durch ein gestörtes Selbstbild geprägt ist. Ja, was sind die Ursachen und die Risikofaktoren von der instabilen Persönlichkeitsstörung? Das ist auf jeden Fall noch nicht abschließend geklärt. Es ist aber auf jeden Fall so, dass auch eine genetische Veranlagung damit zusammenhängen kann, aber auch soziale und traumatische Erfahrungen zusammenwirken, beziehungsweise dass dann alles miteinander wirken kann und dieses Störungsbild dann auslösen kann. Zum Beispiel bei Elaine hier war es ja so, dass sie ganz früh dramatische Erfahrungen gemacht hat mit dem Autounfall ihrer Freundin, vor allem auch mit dem Verlust der Mutter, mit dem Mobbing in der Schule, was ja auch schon sehr früh angefangen hat. Und das hat natürlich schon einen großen Einfluss auf die Entstehung von psychischen Störungen auch generell. Ja, ich möchte aber nochmal sagen, dass das, was ich hier vorlese, nicht auf alle Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zutreffen muss, sondern dass diese auch immer ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann und dass das jeder auch immer anders erlebt. Ich habe gelesen, dass Betroffene sich häufig ihren eigenen Stimmungsschwankungen, Gefühlsschwankungen ausgesetzt fühlen und oft eine extreme innerliche Anspannung erleben. Dieser Anspannung wird dann auch oft versucht zu entkommen, indem sich die Betroffenen selbst verletzen. Zum Beispiel auch hier wie bei Elaine, die sich ja selbst verletzt hat. Das ist quasi, kann man als eine Art Lösungsversuch sehen, die Anspannung irgendwie loszuwerden. Ja, was auch ein Verhalten bei Menschen mit einer Borderline-Störung sein kann, ist, dass sie sich oftmals in gefährliche Situationen begeben, zum Beispiel sowas wie Rasen auf der Autobahn, ungeschützter Geschlechtsverkehr oder hochrisikoreiches Sexualverhalten. Da habe ich mal zu gelesen, dass das auch sein kann, einmal zum Beispiel, um sich selbst zu bestrafen, einmal, um sich selbst wieder zu fühlen, also um dieses Art High-Gefühl zu bekommen, das, was man ja auch oft von Betroffenen liest, wenn die sich zum Beispiel ritzen, dass das dann quasi auch ja wie eine Erleichterung ist oder ein Gefühl ist, sich wieder selber zu spüren. Ja, oftmals leiden Betroffene auch unter massiven Ängsten, vor allem vor dem Alleinesein. Und das haben wir auch hier in der Geschichte sehr gut erkennen können, dass Elaine da sehr dran gehangen hat, eine eigene Familie zu bekommen. Ich denke mal, wenn man auch so früh seine Mutter verliert, dann bestärkt das so Verlustängste nochmal extrem. Ja, und wenn wir mal über den Begriff Borderline sprechen, dann ist das ja, glaube ich, so ein allgemeiner Irrglaube, dass die Erkrankung so heißt, weil die Menschen ja sich als Grenzgänger fühlen oder Grenzgänger ihrer Gefühle sind. Das hat damit aber eigentlich nichts zu tun. Der Name ist eher darauf zurückzuführen, dass man damals nicht genau wusste, zu welchem Bereich sich die Störung einordnet. Also ob es eher eine neurotische oder eine psychotische Störung ist und hat dieses neue Störungsbild quasi an der Grenzlinie, also an der Borderline gesehen. Die Borderline-Störung tritt auch heute zusammen mit anderen Persönlichkeitsstörungen auf und an der Borderline-Störung leiden etwa 3% der Bevölkerung. Und die meisten Anzeichen treten, wie bei Elaine, hier schon im Jugendalter auf. Ja, oft ist es auch so, dass Betroffene Suizidversuche machen oder auch Suizidversuche androhen. Und das möchte ich hier wirklich betonen, wenn ihr Menschen kennt, die mit diesem Störungsbild zu tun haben, egal ob der Suizidversuch nur angedroht ist oder ihr das Gefühl habt, der ist jetzt wirklich ernst gemeint, in Anführungszeichen, bitte immer ernst nehmen, weil es jedes Mal ein Hilfeschrei ist. Also, wenn ihr euch psychisch nicht gut fühlt oder ihr das Gefühl habt, einem Verwandten oder einem Freund geht's gerade nicht gut, dann seid einfach für diese Person da. Und ich werde euch auch in den Instagram-Post noch eine Nummer stellen, wo ihr euch auch Hilfe suchen könnt. Die Doku, die wir gesehen haben zu dem Fall, heißt The Murder of Elaine O'Hara und gibt's auf YouTube zu sehen. Die ist von CBS Reality und ist in 3 Teile aufgeteilt, jeweils ungefähr 50 Minuten. Ich setze euch auf jeden Fall auch den Link dazu in den Instagram-Post unter Ofenkäse-Crimes mit AE auf Instagram, nicht vergessen. Und da werde ich euch auch noch die anderen Quellen rein posten zu verschiedenen irischen Zeitungen, die zu dem Thema damals berichtet haben. Ja, und jetzt gibt's ja gerade noch was Aktuelles zu dem Fall. Raphael, magst du mal erzählen, was der aktuelle Stand zu Graham Dwyers Gerichtsverfahren ist?
Genau, also 2015 wurde der verurteilt im März und der Fall ist mittlerweile vor dem irischen Gerichtshof gelandet. Der wiederum hat an den Europäischen Gerichtshof verwiesen. Und zentraler Streitpunkt ist die Frage nach den Mobilfunkdaten, die da verwendet wurden. Ich glaube, dass es da vor allem um die Bewegungsdaten geht. Die wurden nämlich gespeichert vom Mobilfunkanbieter. Und es ist jetzt so, dass im europäischen Recht das nicht uneingeschränkt abgedeckt wird, also erlaubt wird, dass diese Mobilfunkdaten gespeichert werden, ohne dass es da einen Verdacht gibt.
Das heißt, du meinst jetzt datenschutzmäßig.
Genau.
Aber gab es nicht den Verdacht mit dem da vorgeschrieben?
Nee, die haben aber Daten genutzt, die gespeichert wurden, ohne dass es einen Verdacht gab.
Ah, okay.
Das heißt, wenn die Graham Dwyer im Verdacht gehabt hätten und dann angefangen hätten, Daten über ihn zu speichern und ihn nachzuverfolgen, wo er sich jetzt aufhält, das wäre okay gewesen. Aber die Daten, die aus den Jahren davor stammen, um die geht es. Und die waren ja zentral für die Staatsanwaltschaft und die könnten potenziell wegfallen. Es ist wohl so, dass das Verfahren im EJC Mitte Januar beginnt, mit der Hörung von ersten Zeugen, European Justice Court.
Ah, okay.
Und da muss man jetzt mal abwarten, wie es weitergeht.
Okay, das heißt also, das könnte dann als Beweis nicht mehr mit berücksichtigt werden, richtig,
genau,
ne?
Genau, dann muss man sich auf alles andere verlassen, was die Staatsanwaltschaft vorweisen kann. Das heißt nicht, dass er freikommt, überhaupt gar nicht. Man muss es einfach mal abwarten, wie es weitergeht.
Weiß man, wann eine Entscheidung fällt?
Das kann relativ lange dauern wohl. Okay. Es wird auch vermutet, dass der Europäische Gerichtshof der Verteidigung Recht gibt.
Wir bleiben auf jeden Fall weiter dran und wenn wir da was Aktuelles wissen, geben wir euch auf jeden Fall dann auch in dem Podcast Bescheid. Ja. Raffi, das war ja echt heute
strammer Tobak.
Also strammer Tobak, nicht harter Tobak. Ja, egal, das lassen wir mal drin. Ich will auch mal einen Versprecher von dir drin lassen.
Okay.
Ja, Raffi, du weißt, was jetzt folgt, ne? Unsere Guilty Pleasure. Willst du diese Woche anfangen oder soll ich anfangen?
Ich glaube, ich fange an diese Woche.
Es ist so schlimm, dass du es direkt loswerden willst.
Nee, aber letzte Woche habe ich dich ins kalte Wasser geworfen damit. Und also Guilty Pleasure meint diese Woche kulinarisch.
Ja.
Ist Maggi-Brot.
Maggi-Brot.
Maggi-Brot. Man nimmt einfach eine Scheibe Brot.
Was für Brot?
Ja, so normales, was man beim Bäcker kriegt. Kein Schwarzbrot, kein Toast, sondern normales.
So Graubrot.
Graubrot, genau. Okay. Dick Butter, es muss wirklich von Butter bedeckt sein oder man kann auch Margarinen nehmen.
Ich glaube, Butter ist besser, aber wahrscheinlich.
Wahrscheinlich schon. Und dann packt man da Maggi drauf, also einfach auf die Butter und ein bisschen Salz eventuell.
Salz noch auf das Maggi drauf?
Nur eventuell, aber halt vor allem dick Maggi, also man kann auch irgendeine Alternative nehmen. Und dann isst man das geil. Habe ich von dem Freund von einer Ex-Freund von der ehemaligen Mitbewohnerin.
Ja,
der Wahnsinn.
Man muss
leider
dazu
Gottes
vielleicht auch sagen, du kommst aus dem Saarland.
Ja, da ist Maggi Nationalgewürz.
Und ich weiß, dass uns auch einige zuhören, die aus dem Saarland kommen. Wenn jetzt hier noch ein paar Saarländer Innen. Und SaarländerInnen zuhören, schreibt doch mal, ob ihr sowas auch macht. Ey, ich habe so viele Maggi-Kombinationen in eurer Familie kennengelernt. Maggi mit Ei kannte ich schon. Maggi mit, was habt ihr noch? Maggi mit Maggi auf dem Brot, Maggi beim Grillen.
Beim Grillen, echt? Ja, du warst mal eine Zeit lang ziemlich abhängig davon.
Ich war, ja. Es ist halt einfach.
Ich esse das eigentlich gar nicht so viel, aber Maggi-Brot ist halt.
Das Ding ist halt, dass Maggi halt nicht so geil eigentlich ist, aber manchmal Maggi, it's Maggi-Time. Egal. Ja, mein Guilty Pleasure, also das ist mehr so ein Confession, also so eine, ja, wie sagt man das jetzt, so eine.
Du beichtest uns was.
Ich beichte euch was, ja. Also, ich koche sehr gerne eigentlich.
Siehe der Titel dieses Podcasts.
Siehe im Titel. Und wenn ich dann so koche, aber das mache ich eigentlich nur, wenn ich allein zu Hause bin, dann schneide ich halt dann so irgendwie Paprika oder Zwiebeln. Und ich habe halt, glaube ich, echt so wie Jamie Oliver geguckt, weil ich rede dann manchmal wirklich so, als ob ich gerade diese Kochshow moderieren würde. Also ich mache dann zum Beispiel so wie, ja, jetzt müssen wir noch 2 Paprika hinzufügen. Das Wichtige ist halt, dass man das dabei ganz gut würzen kann. Nicht zu wenig, macht ruhig ordentlich drauf. Also ich bin halt.
Wie heißt denn dein Assistent, den du immer so ansprichst im Office?
Nee,
aber
ich habe keinen Assistent.
Ah, hast keinen, okay. Weil bei Tim Melzer ist das auch immer, dass der so eine Assistentin hat, die er dann auch die ganze Zeit sieht.
Und ich habe das voll lange gemacht und dann dachte ich irgendwann mal so, mal hold on, das ist ganz komisch, dass du das machst. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das auch manchmal morgens mache, wenn ich mich schminke, wie bei so einem, kennst du diese Schminktutorials? Kennst du das?
Ja, ich bin bewusst, dass
es sowas gibt. Genau, also jetzt folgt erst die Tagespflege, danach und ich denke mir so, das ist so. Also bitte Leute, bitte, wenn das noch irgendjemand, ich mache das auch manchmal nur in meinem Kopf so. Und ich glaube, deswegen ist das auch echt ganz gut, dass ich jetzt einen Podcast mache, damit ich einfach mal labern kann. Ich glaube, es ist einfach.
Was mir beim Kochen so geht, ich habe einmal in Gordon Ramsay so
bester Mann.
5 Tips for Cooking oder so gesehen, wie er halt zeigt, wie man welches Gemüse besonders effizient schnibbeln kann. Und seitdem denke ich jedes Mal, Gordon Ramsay guckt mir über die Schulter und guckt, ob ich dieses Gemüse jetzt schnell genug schneide.
Hast du Angst, dass er dich dann verurteilt?
Ja, ja.
Wenn du die Paprika nicht richtig schneidest.
Ja, ja, genau.
Okay.
Dass zu viele Kerne dran sind oder so, dass es nicht schnell genug geht.
Ich hasse Paprikakerne. Sind so kacke. Überall sind die. Naja. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich dann mal das so, weißt du, während ich Ofenkäse zubereite, mal so eine Kochshow draus mache, dann einfach als Gag.
Kannst ja streamen.
Ja. Wow. Ich werde mich blamieren, aber ist okay. Ich tue alles dafür.
Für den Fame.
Für den Fame. Ja, und wenn ihr auch was für unseren Fame tun wollt, dann folgt uns doch auf Ofenkäse Crimes mit AE. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt. Voll süß, mein Opa hat eben angerufen und meinte so, Kathi, ich habe mir deine Gruselstories mal angehört. Es wäre ihm nicht genug gewesen. Ich soll es ein bisschen gruseliger machen. Er hätte auch früher als Kind voll oft auf dem Friedhof gespielt. Okay.
Okay. Andere Zeit vielleicht.
Andere Zeit, ja. Ja, danke, dass ihr auf jeden Fall dabei wart und wir freuen uns, dass wir euch in 2 Wochen wiedersehen. Bis dann, tschöwa.
Tschöwa.